überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Im niedersächsischen Gifhorn wird ein Mann tot in seiner Wohnung gefunden. Er wurde erschlagen und ausgeraubt. Kurze Zeit später nimmt die Polizei drei Männer fest, darunter ein Vater und dessen Sohn. Mein Name ist Isabel Seyer. Ich bin Sternredakteurin und Host unseres Podcasts Spurensuche. In dieser Folge, die beim vergangenen Crime Day in Berlin aufgenommen wurde, spreche ich mit dem ehemaligen Kripo-Chef Jürgen Schmidt über kriminelle Familien und die Folgen, die es haben kann, in einer solchen aufzuwachsen. Bevor es losgeht, aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Stern hat einen neuen Newsletter. Unser Chefredakteur Gregor Peter Schmitz, kurz GPS, führt sie künftig jeden Mittwoch durch die Woche. Die Assoziation mit dem Navigationssystem ist also durchaus gewollt. Melden Sie sich gerne an unter www.stern.de/gps.
Hallo zusammen, mein Name ist Isabel Seyer, ich bin Sternredakteurin und Podcast-Host unseres Podcasts Spurensuche. Und heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Aufzeichnung. Wir sitzen nämlich hier im Urania in Berlin und nehmen einen Live-Podcast auf beim Sternqualm Spurensuche. Neben mir sitzt Jürgen Schmidt. Er war 25 Jahre lang Kripo-Chef in der niedersächsischen Gifhorn. Da hat sich auch unser Fall abgespielt, über den wir heute sprechen. Aber erst einmal schön, dass Sie hier sind.
Ja, gerne.
Wie bereits angekündigt, sprechen wir heute über einen Fall, der sich vor gut 18 Jahren abgespielt hat in Gifhorn. Vielleicht geben Sie uns einen kurzen Einblick. Was ist am 10. November 2005 passiert?
Ja, 10. November, ich muss voranschicken, das war ein Donnerstag und das hat seine Bedeutung, weshalb ich Donnerstag sage, damit man den Ablauf nachher auch etwas besser versteht. Donnerstag, 18.36 Uhr, ging auf der Polizeiwache in Gifhorn der Anruf eines Rettungsdienstes ein, dass man in einer Wohnung in der Südstadt in Gifhorn eine Leiche gefunden habe und dass diese Leiche offensichtlich gewaltsam ums Leben gekommen war. Ausgangspunkt war dann das, was der Rettungsdienst auch noch schildern konnte, war, dass eine 74-jährige Frau ihren Sohn besuchen wollte. Diesen Sohn hatte sie zuletzt am Sonntag, also wie gesagt, das war Donnerstag, am Sonntag gesehen und ihn danach auch telefonisch nicht erreicht, sodass sie sich Sorgen machte und mit einem Neffen in seine Wohnung gefahren ist. Sie hatte einen Schlüssel für die Wohnung, hat die ordnungsgemäß verschlossene Tür, auch das hat eine Bedeutung, deshalb betone ich das so, die ordnungsgemäß verschlossene Tür mit ihrem Schlüssel geöffnet und hat dann ihren Sohn auf der Couch halb sitzend, halb liegend vorgefunden. Es war Blut zu sehen für sie. Die war natürlich entsprechend geschockt. Sie konnten keine Lebenszeichen mehr feststellen. Sie hat dann erst noch Verwandte angerufen, was sie denn machen sollte. Und die haben natürlich gesagt, sofort Rettungsdienst informieren. Das ist dann auch geschehen. Der Rettungsdienst kam kurze Zeit später. Ein Notarzt war mit dabei und der hat natürlich auch auf den ersten Blick eigentlich feststellen können, dass man es dort nicht mit einer natürlich verstorbenen Person zu tun hatte, sondern dass ganz offensichtlich eine Gewalttat vorlag. Daraufhin Polizei informiert. Und wie gesagt, 18.36 Uhr, ich bin dann kurz darauf von der Wache angerufen worden. Donnerstagabend, 6:45, wo ist man als ordentlicher Beamter natürlich zu Hause zu diesem Zeitpunkt? Und dann geht die Maschinerie los. So muss man sich das dann vorstellen. Also okay, das ist zunächst dann ein Streifenwagen direkt dort vor Ort gefahren, um sich selbst nochmal zu vergewissern. Auf der anderen Seite aber auch, um den Tatort zu sichern, damit nicht noch irgendwelche Spuren kaputt gemacht werden. Und parallel dazu, da die Information ja von dem Notarzt schon so war, dass man von einem Tötungsdelikt ausgehen konnte, sind Beamte der Mordkommission informiert worden. Nun ist Gifhorn nicht der Nabel der Welt, ist nicht Berlin, ist nicht Hamburg, ist nicht Frankfurt, sondern ist eher eine Kleinstadt am Südrand der Lüneburger Heide. Wir sind etwa 50 Kriminalbeamte zu diesem Zeitpunkt gewesen. Und es gibt dann eine Alarmkette und entsprechend ist von der Mordkommission der ein und der andere informiert worden. Ich wusste beispielsweise, dass mein Vertreter etwa 5 Minuten fußläufig vom Tatort entfernt wohnte. Das war natürlich meine erste Kontaktperson, den habe ich sofort angerufen. Und der hat sich dann sofort zum Tatort begeben, um einen ersten Eindruck zu haben, um auch die ersten Maßnahmen dort zu koordinieren. Ich selbst bin dann zunächst erstmal auf die Dienststelle gefahren, um von dort aus weiter zu koordinieren. Und so kam das Ding am Donnerstagabend dann quasi ins Rollen.
Und als Sie dann vor Ort waren, was war denn das, was Sie beobachten konnten?
Ja, ich bin dann etwas später auch zum Tatort gefahren. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein reines Wohngebiet innerhalb dieser Stadt Gifhorn gewesen. Ein dreigeschossiger Mehrfamilienblock. Das Opfer wohnte in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss. Und er saß im Wohnzimmer auf seiner Couch. Das heißt, er saß, halb lag er zur Seite geneigt. Auf seinem Kopf war eine Zeitung platziert und darauf noch ein Kissen. Unter ihm 2 große Blutlachen und insbesondere an der Wand hinter dem Sofa, so in Höhe des Kopfes und auch noch darüber ganz deutliche Blutspritzer zu sehen. Es waren Glasscherben, die um ihn herum lagen. Und insbesondere dann nach Abnehmen des Kissens und der Zeitung war sichtbar, dass ganz offensichtlich der Schädel zertrümmert war. Also es waren mehrere Platzwunden zu sehen, das Gesicht war blutverkrustet. Es waren auch schon leichte Fäulniserscheinungen an der Leiche riechbar, sodass wir schon davon ausgehen konnten, dass das Opfer dort nicht erst gerade vor ein paar Stunden ermordet wurde, sondern dass die Tatzeit schon einige Tage zurückliegen musste.
Vielleicht können Sie uns sagen, wer war denn das Opfer?
Das Opfer, und insofern fangen dann die Ermittlungen natürlich an und zunächst mal versucht man möglichst viel über das Opfer herauszukriegen. Das haben wir nicht gleich alles in dieser ersten Phase gemacht, aber ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Das war ein 49-jähriger Mann, Deutsch-Russe. Er war sogenannter Spätaussiedler, war aber schon Anfang der 90er Jahre nach Gifhorn gekommen. War in Russland schon mal verheiratet gewesen, war in Deutschland verheiratet gewesen, war aber dann ein wenig dem Alkohol verfallen. Er hatte als Busfahrer eigentlich lange Jahre auch eine Arbeit gehabt, aber bedingt durch seine Alkoholsucht ist er natürlich irgendwann auch mal betrunken gefahren, ist seinen Führerschein und damit seine Arbeitsstelle losgeworden und hat dann alleine eben in dieser Wohnung gelebt. Hat vom Arbeitslosengeld gelebt, hat von Hartz IV gelebt, hat sich aber ganz gut über Wasser gehalten, ist mit seinem Geld soweit ausgekommen und hat sich aber viel dann auch mit Freunden, Bekannten getroffen, häufig auch in seiner Wohnung getroffen. Und da wurde halt kräftig dem Alkohol zugesprochen. Er galt aber so wurde er uns geschildert, als eher ruhiger, der also auch nicht aggressiv wurde unter Alkoholeinfluss und bescheidener Mensch, der allen Menschen gegenüber auch freundlich war. Also von daher durchaus nichts Auffälliges, was gleich darauf schließen ließ, dass er vielleicht mit irgendjemandem großen Streit hatte und da das Motiv für die Tat zu suchen war.
Die Tatortsituation, Sie meinten, der Rettungssanitäter, der wusste das, stimmt irgendwas nicht. War das direkt auf den ersten Blick ersichtlich, dass das sich da ein Verbrechen abgespielt hat? Ich meine, klar, er hatte eine Zeitung auf dem Kopf, er hatte schwere Wunden.
Ja, das war schon durch die entsprechende Spurenlage, konnte das auch ein Laie, sage ich, erkennen. Wobei auch Rettungssanitäter und Notarzt sind natürlich nicht Laien in dem Sinne, sondern die wissen da schon in etwa, was sie vor sich haben. Und wie gesagt, es war schon sehr deutlich, auch die Blutspritzer, die an der Wand waren, die sprachen schon eindeutig dafür. Hier hat nicht irgendjemand sich jetzt selbst eine Verletzung beigebracht und liegt da deshalb, sondern die waren wirklich über eine Fläche von 2-3 Meter verteilt, was darauf hindeutete, dass da ganz massiv auf den Kopf eingewirkt wurde, muss ich das so vorschlagen, wenn ich auf den Kopf mit einem harten Gegenstand schlage, dann quetscht das Blut, quetscht die Haut zusammen und das spritzt dann einfach auch durch die Gegend. Ich will das hier gar nicht noch weiter ausführen. Ich glaube, kann sich jeder so ein bisschen auch vorstellen. Also das war schon deutlich sichtbar. Zudem, die Frau hatte uns ja geschildert und auch den Rettungssanitätern, dass sie die Tür aufgeschlossen hatte. Es waren keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens festzustellen. Das war schon so ein Punkt. Also entweder hat er ihn reingelassen oder es muss jemand über einen Schlüssel verfügt haben. Das waren so Ansatzpunkte für uns, für die Ermittlungen, was die Tatsituation anbelangte.
Es kam ja noch am selben Abend ein Rechtsmediziner zum Tatort. Was wurde denn auch danach bekannt über also Obduktionsergebnisse?
Ja, vielleicht nochmal einen Schritt voraus. Wenn man jetzt so sagt, Mordkommission, ich hatte das ja gesagt, wird informiert. Also natürlich kommen dann einige Kollegen, die entsprechende Maßnahmen zu treffen haben. Da kommen die Kriminaltechniker, die in erster Linie für die Tatortbefundaufnahme zuständig sind. Das heißt, hier auch nach Spuren suchen, mit denen wir nachher den Täter, Täterin überführen können. Es kommen aber auch Kollegen, die sich beispielsweise damit beschäftigen, die Nachbarschaft zu befragen, erste Hinweise zu kriegen, die Gegend abzusuchen. Also das läuft alles parallel und läuft Hand in Hand. Und dazu gehört dann auch der Rechtsmediziner, der informiert wird, damit er am Tatort auch eine erste Einschätzung vornimmt. Das ist in diesem Fall auch geschehen. Das ist für uns aber auch wieder ein bisschen schwierig. Der muss aus Hannover kommen. Das ist etwa 60 Kilometer entfernt. Und ich sagte ja schon, ich 18.45 Uhr ungefähr, ich war vielleicht um 19 Uhr, 19.30 Uhr auf der Dienststelle und am Tatort, dann den informieren, bis der dann da ist, da vergehen dann 1, 2, 3 Stunden, bis der vor Ort ist. So an diesem Abend auch geschehen. Der kam, hat aber auch eigentlich nur noch das bestätigen können, was wir selbst als Kriminalisten auch schon festgestellt haben. Erstens waren leichte Fäulniserscheinungen da. Zweitens war natürlich die großflächige Kopfverletzung für ihn sichtbar und auch als wahrscheinliche Todesursache. Wir haben Glassplitter an der Leiche gefunden, um die Leiche herum, sodass man davon ausgehen konnte, es war auch ein Flaschenhals einer Bierflasche da, dass das in irgendeiner Form Tatwerkzeug sein konnte. Und es ist dann, nachdem die Spurenmaßnahmen abgeschlossen waren, an der Leiche und im unmittelbaren Umfeld der Leiche, ist die Leiche abtransportiert worden ins Rechtsmedizinische Institut bei der Medizinischen Hochschule in Hannover und ist dann dort noch in der Nacht obduziert worden. Aber alles immer logischerweise ein Zeitverlauf. Es ist nicht so, dass das alles innerhalb von einer Stunde erledigt ist, wie man das vielleicht im Krimi sieht, sondern es dauert dann alles immer ein wenig. Aber es ist schon so bei solch einem Fall, wenn es um eine Gewalttat geht, dass die Rechtsmedizin dann eben auch in der Nacht noch die Obduktion durchführt. Dabei ist dann eben auch festgestellt, dass das Schädeldach zertrümmert war, dass die Schädelbasis zertrümmert war, dass letztlich der Tod auch an zentraler Lähmung des Nervensystems eingetroffen war. Und der Rechtsmediziner hat auch noch die ein oder andere Made an der Leiche gefunden, was wiederum den schon länger zurückliegenden Todeszeitpunkt erhärtete und die Fäulniserscheinungen, die da waren, sodass wir schon davon ausgehen konnten, also hier sind mehrere Tage seit der Tat bis zum Auffinden des Leichnams vergangen. Das wiederum spielt dann eine Rolle im Zusammenhang mit weiteren Zeugenaussagen, aber ich denke, da werden wir dann noch drauf kommen.
Da kommen wir nochmal zurück. Wenn wir am Tatort mal bleiben, ist es, glaube ich, auch aufgefallen, dass Dinge gefehlt haben. Also es war nicht nur die Leiche da, sondern...
Es ist nicht nur die Spurenlage, selbst wenn man an kriminaltechnische Spuren im klassischen Sinne wie DNA, wie Fingerspuren, wie Schuhspuren oder so denkt, sondern es sind natürlich auch Gegenstände, vielleicht auch fehlende Gegenstände, die man dann versucht zu ermitteln. Das geht im Einklang natürlich auch wiederum mit der Vernehmung von Zeugen, die sagen können, das und das müsste eigentlich da sein. In diesem Fall war es so, dass das Opfer üblicherweise, wie man uns berichtete, erstens eine recht massive Goldkette trug und zweitens einen goldenen Siegelring. Beides haben wir an der Leiche und in der Wohnung nicht gefunden. Es ging dann auch noch um ein Auto und das hat auch noch spätere Bedeutung. Das Opfer war im Besitz eines Audi A4, auch noch durchaus so im Wert von 3.000, 4.000 Euro. Das Auto war nicht auffindbar, die Schlüssel waren nicht auffindbar und auch die Papiere, sprich also der Kfz-Brief vor allen Dingen, der ja den Eigentumsnachweis darstellt, waren in der Wohnung nicht auffindbar. Das war natürlich nicht alles sofort in der ersten Phase bekannt, sondern das musste durch Vernehmung ja so ein bisschen geklärt werden. Auch das waren schon so ein paar Auffälligkeiten. Es fand sich auch kein Portemonnaie in der Wohnung und wir fanden keinen Wohnungsschlüssel in der Wohnung. Und das waren dann schon so Auffälligkeiten, wo wir gesagt haben, Mensch, hier irgendwas passt nicht. Was ist mit dem Portemonnaie? Wo sind die Unterlagen, die dazugehören? Und das waren wiederum alles Ansatzpunkte für weitere Ermittlungen, die alle, das muss man sich wirklich so vorstellen, parallel in der Nacht beziehungsweise dann am Freitag liefen, Donnerstag aufgefunden, Freitag im Grunde genommen der Großteil der Ermittlungen und Zeugenvernehmungen dann.
Sie hatten ja schon angesprochen, es waren auch Befragungen von Nachbarn, von Angehörigen, von Bekannten. Was wollten Sie denn von denjenigen wissen? Was waren denn so die Punkte, die Sie interessiert haben?
Ja, das ist eigentlich auch bei fast allen Fällen gleich und hier natürlich insbesondere. Erstens ist es das, wenn eine Tat in so einem Wohnmilieu passiert, ist das sogenannte Klinkenputzen. Das heißt, da gehen mehrere Teams los, befragen auf der einen Seite die unmittelbaren Nachbarn, ich sagte ja Mehrfamilienhaus, also alle Leute, die dort im Haus wohnen, aber natürlich auch rechts und links und gegenüber und die ganze Straße runter. Befragen sie nach irgendwelchen Auffälligkeiten. Das gestaltete sich in dieser ersten Phase noch recht schwierig, weil wir noch keinen konkreten Tatzeitpunkt hatten. Das heißt, wann sollten die Leute was gesehen haben? Also ganz wesentlich ist es auch festzustellen, wann eine Tat sich denn ereignet haben kann. Und das ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung. Einmal, um da Hinweise zu kriegen, zum anderen aber auch, um mögliche Tatverdächtige hinsichtlich ihres Alibis zu überprüfen und überhaupt, um die Tatzeit möglichst nah eingrenzen zu können. Und das ist durch eine Vielzahl von Vernehmungen geschehen. Und da muss ich einen weiteren kleinen Einschub machen. Sie müssen sich das nicht so vorstellen wie im Krimi, dass da 2 oder 3 oder 4 Ermittler unterwegs sind, sondern wir sind eher mit 20 Leuten in der Anfangsphase eines solchen Falles im Gange. Und es gibt mehrere Teams. Da gibt es beispielsweise die Teams, die sich um den Tatort kümmern. Es gibt dann das Team, das sich um das Opfer kümmert. Das heißt, möglichst viel um das Opfer herum zu erfahren, auch zu seiner Persönlichkeit, wie er sich in bestimmten Situationen vielleicht verhalten hätte, insbesondere auch über seine Kontakte. Diese Teams sind unterwegs und es gibt dann ein Team, was sich darum kümmert, mögliche Tatverdächtige natürlich abzugleichen und auch die Tatzeit möglichst eng zu ermitteln. Und das war so hier unser erster Punkt, Tatzeit zu ermitteln. Die Mutter hatte ihren Sohn zuletzt am Sonntag gesehen, Donnerstag Leiche gefunden. Ich sage das immer wieder nochmal, weil das wirklich von Bedeutung, Donnerstag Leiche gesehen und Donnerstag Leiche gefunden. Dann haben wir Kontaktpersonen ermittelt, mit denen er häufig zusammen auch getrunken hat. Die konnten uns dann schon sagen, dass sie ihn am Sonntagnachmittag zuletzt gesehen hatten. Und zwar gab es dann wiederum eine Besonderheit. Er hatte nämlich berichtet, dass ihm sein Portemonnaie und sein Schlüssel aus der Wohnung fehlte. Und er hatte am Tag vorher, am Samstag, mit Bekannten in seiner Wohnung, sage ich es mal so deutlich, wie es war, gesoffen. Und vermutete nun, dass einer seiner Bekannten ihm seinen Schlüssel und sein Portemonnaie, insbesondere auch mit der Geldkarte darin, entwendet haben könnte. Diese 3 Leute hat er mit einem weiteren Bekannten aufgesucht, um sie zur Rede zu stellen, um möglichst auch an seine Klamotten wieder ranzukommen. Das war aber nicht von Erfolg gekrönt, sondern alle 3 haben vehement bestritten, dass sie sein Portemonnaie mitgenommen hätten und er hat ihnen letztlich auch Glauben geschenkt. Das Ganze zog sich an dem Sonntag so etwa bis 18 Uhr hin, dass er dort unterwegs war und nach seinem Portemonnaie forschte. Gegen 18 Uhr hat er dann noch eine Freundin aufgesucht, mit der er noch was unternehmen wollte. Die hat aber gesagt, du bist mir zu betrunken, weil er zwischenzeitlich auch wieder reichlich dem Alkohol zugesprochen hatte und hat ihn noch nach Hause begleitet. Und sie konnte uns berichten, dass zu Hause vor der Tür seiner Wohnung auch noch sein Auto stand. Das war schon mal Sonntag 18, 19 Uhr etwa dann. Dann gab es einen Nachbarn, der bei der Befragung berichtete, dass er ihn an dem Sonntag gegen 21.30 Uhr noch gesehen hätte und auch sein Auto noch hätte vor der Tür stehen sehen. Also waren wir mittlerweile bei Sonntag 21.30 Uhr, wo er das letzte Mal gesehen wurde, wo zumindest sein letztes Lebenszeichen auch war. Damit konnten wir das in etwa eingrenzen und mit der Feststellung des Rechtsmediziners und der Größe der Maden ließ sich eigentlich relativ fest sagen, die Tatzeit müsste an diesem Sonntag nach 21.30 Uhr bis etwa zum nächsten Morgen gelegen haben. Denn da gab es wiederum die Freundin, die auf dem Weg zur Arbeit an der Wohnung vorbei ist und hat gesagt, das Auto stand morgens um 6.30 Uhr dort nicht mehr vor der Tür. Also hatten wir eine relativ enge Eingrenzung. Das macht es natürlich leichter, auch nach Zeugen zu fragen, habt ihr in der Nacht irgendwas beobachtet, habt ihr irgendwas gesehen? Und es macht es leichter, auch mögliche Alibis zu überprüfen. Denn die, die mit ihm zusammen gesoffen hatten und mit denen er zuletzt auch zusammen war, waren für uns natürlich erstmal potenzielle Verdächtige auch. Denn wer zuletzt mit einem Mordopfer Kontakt hat, ist immer erstmal im Blickwinkel der Kripo, um zu schauen, könnten das möglicherweise die Täter sein. Alle hatten dann aber für diesen Abend auch ein breit gefächertes Alibi sodass wir die als Tatverdächtige auch ausschließen konnten. Sodass wir dann so etwa, kann man sagen, am Freitag, Mittag, späten Nachmittag, so weit dastanden, dass wir sagen konnten, okay, wir wissen jetzt, dass jemand ihn erschlagen haben muss, aber wir haben im Grunde genommen jetzt keinen mehr, der genau etwas sagen kann, was sich da abgespielt hat. Es gab keinen Tatzeugen, es gab keinen Hörzeugen, es gab kein Nichts zu diesem Zeitpunkt. Das war dann so am Freitag, ja, am späten Nachmittag so in etwa der Fall. Aber wir konnten so eine erste Tathypothese aufstellen, was sich da abgespielt hat. Denn das konnte man aufgrund der Spurenlage und dieser Erkenntnisse aus den Zeugenvernehmungen mittlerweile sagen. Also, was war nach unserer Vorstellung passiert? Sonntagabend, 21.30 Uhr. Das Opfer ist zu Hause, ist offensichtlich betrunken und es kommt jemand zu ihm in die Wohnung. Entweder hat derjenige einen Schlüssel gehabt oder er ist eingelassen worden vom Opfer. Letzte Version ist für uns immer die bessere, weil dann wissen wir, wir müssen nach irgendeiner Kontaktperson suchen. Aber ich sagte es ja eingangs auch, der Schlüsselbund des Opfers war weg. Also, und da es auch schon vorher passiert war, weil er seine Freunde ja damit in Verbindung brachte, war es also auch möglich, dass sich vorher schon jemand dieses Schlüssels bemächtigt hatte. Das war kein ganz eindeutiges Indiz. Fakt war aber auch, und das war auch eine Feststellung der Rechtsmedizin, es waren an der Leiche keinerlei typische Abwehrverletzungen gefunden worden. Stellen Sie sich vor, Sie werden auf den Kopf geschlagen. Was machen Sie? Hände hoch, ne? Hände über dem Kopf oder sonst was. Und dann hat man sogenannte Parierschläge oder Parierspuren auch an den Unterarmen in erster Linie, weil egal, ob mit der Faust oder mit dem Gegenstand geschlagen wird, diese Schläge landen in der Regel auf den Unterarm. Nichts von alledem haben wir bei unserem Opfer gefunden. Oder aber auch man greift, man balgt sich mit dem Opfer noch vorher, bevor irgendwas passiert. Auch an den Händen waren keinerlei Abwehrverletzungen festzustellen, sodass wir schon davon ausgehen konnten, dieses Opfer ist überraschend für ihn niedergeschlagen worden. Das konnte man auch so ein bisschen aus den Spuren dann absehen, dass es mehrere Schläge gegeben haben musste aus den Blutspritzern an der Wand. Und das Opfer ist dann leicht zur Seite gekippt und selbst in diesem Zustand wurde noch auf ihm eingeschlagen, was man wiederum an den Schädelverletzungen sehen konnte, die erst relativ zentral von oben waren und dann nachher seitlich waren. Also er hat mehrere Schläge abbekommen. Wie gesagt, Glassplitter waren gefunden worden, auch in den Wunden gefunden worden, sodass eine Glasflasche, eine Bierflasche als Tatwerkzeug in Frage kam. Aber es musste auch noch was anderes gewesen sein. Ja, also unser Opfer ist überraschend zusammengeschlagen worden und danach muss dann jemand relativ intensiv die Wohnung durchsucht haben, muss sich des Goldkettchens und des Siegelringes bemächtigt haben und daneben aber auch recht gezielt offensichtlich die Papiere vom Auto und auch den Schlüssel gestohlen. Daneben fehlten dann noch zwei Handys und so ein paar Kleinigkeiten, aber die waren weniger von Bedeutung. Interessante war für uns da eben das Auto.
Man hatte also eine Hypothese, man hatte aber niemand, den man konkret verdächtigen konnte. Jetzt gab es aber einen Hinweis und der Hinweis hatte was mit seiner Bankkarte zu tun.
Ja, ich sagte ja, das Portemonnaie war seit einigen Tagen verschwunden. Unter anderem war seine Bankkarte da drin. Wir überprüfen natürlich in solchen Fällen auch jeweils die finanziellen Gegebenheiten des Opfers. Hier natürlich ganz speziell, weil er selbst ja vorher berichtet hatte, dass sein Portemonnaie ihm gestohlen worden war. Also haben wir nachvollzogen, ist denn Geld abgehoben worden in den Tagen. Es gab dann eine Geldabhebung, die er ganz offensichtlich noch selbst getätigt hatte, weil die zu allen anderen Abhebungen passte, nämlich am 1. des Monats hatte er 100 Euro abgeholt und das war immer üblich. Kurz vorher war Hartz IV überwiesen worden, es war Geld auf dem Konto und dann hat er jeweils in 100-Euro-Schritten Geld abgeholt. Auffällig dann aber am 2.11., also einen Tag später, 550 Euro abgehoben. Das passte überhaupt nicht zum Bild, weil damit war das, was auf dem Konto war, auch weitestgehend aufgebraucht. Es gab eine weitere Geldabhebung, zwei Tage später über 5 Euro, weil mehr gab der Automat da nicht mehr her. Und es gab einen weiteren Versuch, nochmal einen Tag später über 200 Euro, der aber nicht von Erfolg gekrönt war. Die ersten Geldabhebungen waren alle an ein und demselben Automaten. Und wir haben das Jahr 2005. Die waren damals noch nicht videoüberwacht. Wir hatten also noch keine Videoaufzeichnung zur Verfügung. Die zweite, die letzte allerdings mit dem Versuch, 200 Euro abzuholen, die war an einem Automaten getätigt worden, wo schon eine Videoüberwachung stattfand. Allerdings mit einem qualitativ sehr, sehr schlechten Bild, was uns hinsichtlich der Ermittlung auch nicht weiterbrachte. Und diese Abhebung war auch am 5.11. getätigt worden, also einen Tag bevor die Leiche aufgefunden wurde. Das heißt, das konnte und musste nicht unbedingt unser Täter gewesen sein, der diese Geldabhebung getätigt hat, sondern irgendjemand, der ihm vorher schon das Portemonnaie geklaut hätte. Also brachte uns das zwar ein Stück weiter, aber auch nicht so ganz, ganz wesentlich weiter.
Sie haben sich dann entschlossen, an die Presse zu gehen. Was wollten Sie denn, also was haben Sie denn für Maßnahmen ergreifen wollen mit der Presse? Was wollten Sie von den Lesern wissen?
Ja, das ist natürlich immer so eine zweischneidige Geschichte auch mit der Presse. Wir sind schon am ersten Abend, als die Leiche gefunden worden, mit einer kurzen Meldung an die Presse gegangen, um Hinweise zu kriegen. Und das ist eigentlich so immer der erste Anhalt, dass man vielleicht irgendwelche Zeugen, die einem was sagen können, die auch was beobachtet haben, kennen das. Wir nennen es Öffentlichkeitsverhandlung. Am zweiten Tag, am Freitag dann, Donnerstag Leiche gefunden, am Freitag wussten wir die Geschichte mit dem Auto soweit, dass das Auto fehlte. Und daraufhin sind wir mit einem Bild des Autos und insbesondere mit der Frage an die Presse gegangen, wer etwas über den Verbleib des Autos sagen konnte. Das ist dann am Samstag veröffentlicht worden. Und daraufhin gab es am Samstagabend gegen 21 Uhr, komischerweise kamen diese Hinweise immer alle sehr, sehr spät, am Samstagabend gegen 21 Uhr einen Hinweis, der mich so ein bisschen auf den Plan gerufen hat. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch auf der Dienststelle. Der Hinweis ging über 110 an. Die Kollegen haben mich gleich angerufen. Ich bin dann auch runter auf die Wache und habe selbst mit dem Anrufer auch gesprochen. Und dieser Anrufer sagte dann, er wisse, wo das Auto ist von dem Mordopfer, weil er habe das Auto gekauft. Er habe das Auto gekauft und habe es mittlerweile aber auch schon weiterverkauft. Okay, theoretisch denkbar gewesen, aber eher ein bisschen unwahrscheinlich. Ich war zu dem Zeitpunkt alleine noch auf der Dienststelle, habe dann einen Kollegen angerufen und habe gesagt, pass auf, ich hole dich gleich ab. Wir müssen da und da hinfahren. Da meldet sich jemand, der das Auto angeblich gekauft und gleich wieder verkauft hat. Dieser jemand war uns auch nicht ganz unbekannt. Das kam also auch noch dazu. Es war ein durchaus polizeibekannter Mann, der allerdings vorher nicht durch Gewalttaten oder sowas aufgefallen war, sondern häufiger wegen Diebstahls und wegen Betrügereien in Erscheinung getreten war. Nichtsdestotrotz war da schon gewisse Zweifel waren schon angebracht. Also ich habe den Kollegen von zu Hause abgeholt und wir sind zur Wohnung des Anrufers gefahren. Und der erzählte uns dann folgende Geschichte. Sein Sohn, 15 Jahre alt, hatte einen guten Bekannten, 22 Jahre alt. Und die beiden wiederum hätten Kontakt zu dem Mordopfer gehabt. Und dabei hätten sie erfahren, dass dieses Mordopfer seinen Audi verkaufen wollte. Davon hätten sie ihm berichtet. Und daraufhin sei er mit den beiden, mit seinem Sohn und dessen Bekannten zu unserem Mordopfer gefahren. Das allerdings schon Tage vor der Tat, nämlich am 2.11. Sonntag, Donnerstag war der 6.11. Der wollte am 2.11. am Montag wollten sie bei ihm gewesen sein und wären sich handelseinig geworden hinsichtlich des Autos. Er habe das Auto für 700 D-Mark gekauft. Wert wurde so zwischen 3.000 und 4.000 Euro eigentlich taxiert und hätte das Auto dann gleich noch am selben Tage an einen Mitbürger in Gifhorn für 1.500 Euro verkauft. So weit, so gut. Konnte durchaus sein, Verträge schriftlicher Art hätte man nicht abgeschlossen. Bei dem geringen Wert war das nicht üblich, sondern das sei alles so per Handschlag über die Bühne gegangen. Okay. Das war für uns eine Geschichte, die wir nicht so richtig glauben wollten, auf der anderen natürlich aber im Detail überprüfen mussten. Und deshalb sind jetzt, es war mittlerweile so 22, 22.30 Uhr, wiederum mehrere Kollegen der Mordkommission informiert worden, weil es stand nun an, A, diesen Hinweisgeber zu vernehmen, B, seinen 15-jährigen Sohn zu vernehmen, C, den 22-jährigen Bekannten des Sohnes zu vernehmen und auch den angeblichen Aufkäufer des Autos zu vernehmen, um das möglichst gleichzeitig, um zu verhindern, dass sie sich noch in irgendeiner Form absprechen könnten. Weil für uns war schon die große Frage, passt da irgendetwas nicht, irgendwas hat man dann auch im Bauch, dass diese Geschichte vielleicht nicht ganz so richtig sein könnte. Ja, und so ging es dann auch weiter.
Ja, und wie liefen dann die Vernehmungen ab der 3, 4 Männer, also der?
Ja, das sind dann, wie gesagt, wir müssen uns vorstellen, jeweils Teams, die vernehmen. Einer läuft ein bisschen hin und her, um zu horchen, was ist denn da eigentlich jetzt dabei herausgekommen. Also zunächst mal blieben, sag ich jetzt mal, der Vater, das ist der Hinweisgeber auch gewesen, der Sohn und der 22-jährige Bekannte, blieben in etwa bei dieser Geschichte, dass das Auto verkauft worden sei. Der Autoaufkäufer hat auch bestätigt, dass er das Auto gekauft hat. Der nannte uns aber ein anderes Datum, was das Ganze anbelangte. Der nannte uns nämlich den Abend des 1. November, Sonntagabend, wollte er das Auto schon gekauft haben. Das kam uns alles so ein bisschen komisch vor. Und auch bei der Vernehmung dieser 3 Leute und deshalb diese Vernehmung parallel laufen gelassen, gab es dann Widersprüche, insbesondere in den Zeiten, in der Abwicklung. Man geht in solchen Vernehmungen dann sehr, sehr ins Detail, dass man wirklich sagt, wer hat denn da was gesagt, wo habt ihr gesessen, wo habt ihr euch getroffen, wer hat was unterschrieben, wie war denn das, als ihr da, habt ihr eine Probefahrt gemacht mit dem Auto? Der eine sagte dann zum Beispiel, ja, na klar, haben wir eine Probefahrt gemacht, der nächste hat gesagt, nee, wir haben das so gekauft. Also da gab es Widersprüche, die dann für uns klar machten, hier stimmt irgendetwas nicht. Und von dem Moment an sind das dann für uns auch keine Zeugen mehr gewesen, sondern sind Beschuldigte gewesen. Und wir hatten schon den Verdacht, dass die mit der Tat irgendetwas zu tun haben können. Und dann wird es aber wieder schwierig, weil wenn wir sie als Beschuldigte führen, müssen wir belehren. Müssen wir sie darüber belehren, dass sie bei der Polizei keine Aussage zu machen brauchen, dass sie sich vorher mit einem Verteidiger besprechen können und. Das macht die Situation natürlich für uns als Kripo häufig nicht einfacher. Ist aber rechtlich so vorgesehen und ist auch grundsätzlich in Ordnung, ist auch eine gute Sache. Die waren aber weiterhin bereit, Angaben zu machen. Und so haben sich die Vernehmungen dann über die Nacht hingezogen. Ich habe den Vater vernommen und irgendwann im Laufe der Nacht schilderte er mir dann eine Geschichte. Er hat also immer wieder Vorhalte von mir natürlich gekriegt. Das passt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das Auto war zu dem Zeitpunkt, als ihr es gekauft haben wollte, stand das da noch vor der Tür. Das kann gar nicht sein, sondern das ist erst in der Nacht von Sonntag auf Montag da verschwunden. Vorher war es die ganze Zeit noch da. Also es gab erhebliche Widersprüche und die konnte man natürlich in so einer Vernehmung immer wieder vorhalten. Und irgendwann sagte der Vater dann zu mir, ja, was würden Sie denn machen, wenn Ihr Sohn in irgendeine Sache verwickelt wäre? Und er hatte dann ganz witzig, es lagen bei mir auf dem Tisch so 3 Stifte. Er nahm dann 3 Stifte und sagte, naja, stellen Sie sich mal vor, das bin ich. Und da kommt mein Sohn mit einem Bekannten und die kommen zu mir und sagen, sie hätten eine Dummheit gemacht. Sie hätten den Viktor, und ich sage mal den Vornamen jetzt, sie hätten den Viktor besucht und hätten den verprügelt. Was machen Sie denn jetzt als Vater? Und Sie wissen, Ihr Sohn hat ja auch schon mal was mit mein Sohn hatte schon mal was mit der Polizei zu tun. Also von daher, ich habe da Bedenken gehabt. Dann habe ich ihn sofort gefragt, ob er denn, Vater hätte seinen Sohn sofort gefragt, ob sie denn da irgendwelche Spuren hinterlassen hätten. Ja, wir waren da vorher in der Wohnung und da müssen wir da wieder hin und müssen die Spuren beseitigen. Und er erzählte weiter, dass er dann mit seinem Sohn und mit dem 22-jährigen Bekannten in die Wohnung des Opfers gefahren sei und man hätte dort, oder er insbesondere hätte dort Spuren beseitigt. Das Opfer habe zu diesem Zeitpunkt auf dem Sofa gesessen und habe geschnarcht. Das war so seine wörtliche Aussage, habe geschnarcht. Sie hätten dann die Wohnung gereinigt, alles das, was Sohn und Bekannte angeblich angefasst haben könnten und seien dann wieder von dannen gezogen und irgendwas mitgenommen hätten sie auf keinen Fall. Und naja, das Auto haben sie schon ganz normal gekauft gehabt und dass es da Differenzen hinsichtlich der Zeiten gab, naja, man weiß halt immer nicht mehr so ganz genau, was am Tag vorher passiert ist. Also hier war so der erste Punkt, sagen wir mal, ein erstes kleines Teilgeständnis da, dass sie etwas mit dem Tötungsdelikt zu tun haben sollte. Und als zweites ist dann der 22-jährige Bekannte eingeknickt und hat dann die ganze Story erzählt. Und zwar hat er dann ein durchaus glaubhaftes Geständnis abgelegt.
Vielleicht gehen wir noch mal kurz zurück. Der Vater hat ja gemeint, er wollte nur helfen, er wollte seinen Sohn beschützen in einer Art. Abseits des Falls, wie häufig kommt es denn vor, dass Eltern helfen, Spuren zu verwischen oder bei Straftaten helfen?
Also in dieser eklatanten Form bei einem Mordfall habe ich das so, dass jemand aktiv dann auch noch hilft, die Tat zu verschleiern, nicht erlebt. Aber ich meine, die Überschrift lautet ja hier auch Familienangelegenheiten. Natürlich ist es immer wieder vorgekommen, dass Eltern auch versucht haben, ihren Kindern Alibis zu geben. Und nach dem Motto, mein Sohn, meine Tochter, die kann das gar nicht gewesen sein, die war zu Hause, was dann auch durchaus nicht stimmte. Oder aber auch, dass sie sagten, das geht überhaupt nicht, meine Tochter, mein Sohn macht sowas nicht. Also natürlich hat es da auch Hilfestellung gegeben, aber nicht so in dieser aktiven Form der ja fast Tatbeteiligung. Selbst wenn es so gewesen wäre, wie ich das eben geschildert habe, wie die erste Aussage des Vaters war, also in dieser Form habe ich das ansonsten nicht erlebt und das kommt auch nicht so häufig vor. Vielleicht auch so ein kurzer Exkurs, wo es häufiger vorkam und was ich auch häufiger erlebt habe, ist im Drogenbereich. Im Drogenbereich, dass Eltern zu uns gekommen sind und haben gesagt, Mensch des Kindes, mein Kind, das passt alles nicht und der nimmt Drogen und ich will das nicht mehr und ich weiß, der bezieht seine Drogen von dem und dem und ich zeige hier meinen Sohn an, aber ich will eigentlich damit erreichen, dass er von den Drogen wegkommt. Also solche Dinge sind häufiger passiert, aber ansonsten, wie gesagt, so eklatant, wie das hier der Fall war, ist es mir nicht untergekommen und ich weiß auch sonst aus den Erzählungen anderer Kollegen, na klar, Unterstützung ja, aber so krass
nicht in der Form. Ja. Der Bekannte wurde befragt. Er hat, wie Sie gesagt haben, die ganze Version erzählt. Was war denn seine Version der Dinge?
Ja, das ist durchaus eine Tat gewesen, die sich über mehrere Tage abgespielt hat. Tatsächlich sind die beiden, der 15-Jährige und der 22-Jährige, häufiger bei dem Opfer Viktor gewesen, haben dort auch gezecht. Dabei haben sie ihm dann Tage vor der eigentlichen Tat sein Portemonnaie und seinen Wohnungsschlüssel geklaut und sind dann schon das erste Mal auch Tage vor der Tat in der Wohnung gewesen, weil sie wussten, der betrinkt sich immer ziemlich heftig und schläft dann auf seinem Sofa ein und sind in die Wohnung geschlichen mit dem Schlüssel und haben die Wohnung nach den Kraftfahrzeugpapieren durchsucht. Weil sie wiederum mit dem Vater besprochen hatten, pass auf, das Auto, das können wir uns holen, der kriegt sowieso nichts mit. Und dann holen wir uns einfach die Papiere und behaupten dann nachher, der hat uns das Auto verkauft. Und haben also die Wohnung schon vorher mal nach den Sachen durchsucht. Das hat aber nicht zum Erfolg. Sie haben das nicht letztlich die Sachen nicht gefunden und sind deshalb an diesem Abend wieder in die Wohnung. Das ist so gewesen, dass sie am Sonntagabend schon einmal da waren, Bekannter und der 15-Jährige, und festgestellt hatten, dass Viktor auf dem Sofa saß und schlief. Und dann sind sie zu dem Vater gegangen und haben dem das berichtet und haben gesagt, jetzt müssen wir uns mal sehen, dass wir uns das Auto da noch holen können. Und sind dann zu dritt in die Wohnung. Es war verabredet, dass der 15-Jährige das Opfer niederschlägt und zur Ruhe bringt, damit er nicht stört bei der Durchsuchung der Wohnung nach den Papieren. Und zwar auch, so berichtete der 22-Jährige, war es der Vater, der seinen Sohn aufforderte, du hast die meiste Power, du haust ihm erstmal welche und sorgst dafür, dass er die ganze Zeit über ruhig bleibt. Das ist schon ziemlich eklatant, muss ich sagen, was den Vater anbelangt, aber es ist so den Schilderungen nach tatsächlich gewesen und das ist auch durchaus glaubhaft in dieser Art, weil es gibt dann noch weitere Vorgeschichten, komme ich vielleicht noch kurz drauf auf die anderen Taten. So ist es dann an dem Abend auch gelaufen. Die sind tatsächlich hin, so berichtete der 22-Jährige, sind mit dem Schlüssel, den sie hatten, haben sich in die Wohnung geschlichen. Das Opfer saß auf dem Sofa schlafend in der Wohnung und wurde von dem 15-Jährigen zunächst mal mit der Faust und dann mit der Bierflasche niedergeschlagen. Er hat dann noch eine volle Bierflasche genommen, die ist nicht kaputt gegangen. Damit hat er auch noch mehrfach zugeschlagen und hat zuletzt mit einem hölzernen Schneidebrett, wie wir das alle kennen, wenn wir vielleicht Fleisch zerteilen, mit einem ziemlich heftigen Knüppelbrett, auch noch massivst auf ihn eingeschlagen. Es war schon sichtbar, dass das Opfer schwerste Kopfverletzungen davongetragen hatte. Deshalb hat man ihm auch eine Zeitung und das Kissen auf den Kopf gedrückt, damit das da nicht so hässlich aussah. Und dann haben die beiden, der 22-Jährige und der Vater, die Wohnung durchsucht, haben tatsächlich auch die Kfz-Papiere gefunden, haben auch sich des Goldkettchens und des Siegelringes bemächtigt, wie gesagt, noch zwei Handys, und sie sind dann wieder von dannen gezogen, meinten aber, das Opfer hätte zu diesem Zeitpunkt noch gelebt, weil es noch schnarchte. Sie sind dann nach Hause zur elterlichen Wohnung und etwa zwei Stunden später sind sie nochmal wieder losgezogen, weil sie nämlich in der Zwischenzeit Bedenken bekommen hatten, dass sie Spuren bei der Tat hinterlassen haben könnten und die wollten sie jetzt tatsächlich noch verwischen. Gesagt, getan. Der 15-Jährige hat sich jetzt mit einem Baseballschläger bewaffnet, weil das Opfer könnte ja sein, dass es doch noch lebte und sich vielleicht noch zur Wehr setzt. Und deshalb hat er als Waffe quasi diesen Baseballschläger mitgenommen. Man ist wieder in die Wohnung. Tatsächlich lag das Opfer aber unverändert auf dem Sofa, röchelte angeblich immer noch. Und der 15-Jährige hätte ihn dann, so ist die wörtliche Aussage auch gewesen, mit dem Baseballschläger angestupst. Dann ist er ganz umgefallen und hat aber auch keinen Laut mehr von sich gegeben, sodass sie auch selbst davon ausgegangen sind, dass er tot ist. Dann haben sie in der Wohnung Spuren beseitigt und haben dann in den frühen Morgenstunden, war es mittlerweile, die Wohnung wieder verlassen. So die Aussage des 22-Jährigen. Der 15-Jährige hat diese Aussage dann in gleicher Form getätigt. Er hat allerdings seinen Vater nicht belastet, sondern hat immer davon gesprochen, dass noch ein dritter Unbekannter bei der Tat dabei war, weil er seinen Vater nicht belasten wollte. Der Vater selbst hat diese Version nie in dieser Form zugegeben, sondern er ist bis zuletzt auch bei der Gerichtsverhandlung dabei geblieben, dass er später dazu gekommen ist und nur bei der Beseitigung von Spuren geholfen hat und mit der eigentlichen Tat vorher, als der zusammengeschlagen ist, hätte er nichts zu tun gehabt.
Das zeigt natürlich, am Anfang hat der Vater sich inszeniert als der Helfer für den armen Sohn, den er retten wollte, aber irgendwie hat er ja auch die ganze Drecksarbeit seinem Sohn überlassen und ihn da so dargestellt.
Ja, das ist, wenn ich das so aus kriminalistischen Gesichtspunkten werte, dann ist das eine richtig abscheuliche Tat, die der Vater da begangen hat. Der Vater hat in diesem Fall wirklich seinen Sohn als Täter, kann man fast sagen, missbraucht. Der hat ihn wirklich dazu gebracht, hau das Opfer nieder und du hast die meiste Power. Und das deckte sich dann zu weiteren Taten. Das Duo oder das Trio hat eben nicht nur diesen Mord begangen, sondern wir konnten im weiteren Verlauf erstens eine Reihe von Einbruchsdiebstählen hinzuordnen, aber auch noch einen beispielsweise Raubüberfall, wo der Vater auch die beiden zum Tatort gefahren hat, um einen Mann zu überfallen. Ein Versicherungsvertreter, von dem er meinte, der kommt mit einem Geldköfferchen morgens aus dem Haus, in dem 30.000 Euro drin sind. Tatsächlich hat der 15-Jährige den auch mit dem Baseballschläger niedergeschlagen. Allerdings hat er gerade noch sein Köfferchen hochgekriegt, sodass er den Schlag nicht voll abgekriegt hat und konnte dann zurück ins Haus flüchten. Auch dazu hatte der Vater quasi gesagt, ich weiß, der hat das Geld, komm her, wir fahren dahin. Hatte die beiden anderen zum Tatort gefahren, die haben sich da versteckt und dann das Opfer beim Verlassen des Hauses überfallen. Vater abseits im Auto gewartet. Es gab dann weitere Brandstiftungen, die diesem Trio nachzuweisen waren. Der Vater betrieb ein Abrissunternehmen in Gifhorn. Und dann wurden in gerade etwas älteren Häusern wurden Brände gelegt. Und anschließend hat der Vater sich sofort angeboten, gegenüber den Eigentümern und den Versicherungen mit für günstiges Geld eben den Abriss durchzuführen. Also hier Familienbande, die ich in dieser Form sonst auch nicht erlebt habe, dass wirklich ganz gezielt der Sohn Straftaten auch begangen hat, um beispielsweise wirtschaftlich dem Vater einen Vorteil zu verschaffen, aber in der extremen Ausführung dann natürlich in der Mordgeschichte, die ich gerade geschildert habe.
Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wer waren denn diese drei Männer? Was waren denn ihre Backgrounds?
Ja, der Vater, wenn ich mit dem mal anfange, war ein bisschen eine gescheiterte Existenz. Der hat mal sein Geld durchaus beim Boxen, mehr oder weniger auch bei so einer Art Jahrmarktboxen verdient und hat sich dann mit diesem Abrissunternehmen selbstständig gemacht. Er war geschieden, aus dieser Ehe, aus der ersten Ehe stammte der 15-jährige Sohn, war aber zwischenzeitlich dann wieder verheiratet, hatte auch aus der zweiten Beziehung eine Tochter, lebte in Gifhorn selbst, war als Jugendlicher und junger Erwachsener erheblich wegen Diebstahls und Einbruchsdiebstahls auch in Erscheinung getreten. Danach allerdings so im Erwachsenenalter vielfach wegen Betrügereien, auch im Zusammenhang mit seinem Unternehmen, wegen Insolvenzverschleppung. Also das war dann eher so die Betrugsmasche, aber nicht mehr unbedingt die Gewalttaten. Der 22-Jährige kam eigentlich aus der Region Braunschweig, hat dort auch zunächst ja in seiner Familie Probleme gehabt, ist bei der Mutter groß geworden, hat aber auch mal zwischendurch 2 Jahre in einem Heim verbracht, ist dann viel bei den Großeltern groß geworden, hat eine Lehre als Tischler angefangen, hat die aber kurz darauf abgebrochen und hat dann aber mehrere Jahre ganz ordentlich in einer Möbelfabrik gearbeitet. Hat dann eine junge Frau kennengelernt aus Gifhorn und ist deshalb nach dort gezogen. Die Beziehung ist in die Brüche gegangen und dabei hat er sich dann mit diesem 15-Jährigen angefreundet und mit ihm gemeinsam diese Straftaten begangen. Der 15-Jährige, wie gesagt, aus einer gescheiterten Ehe seines Vaters, zunächst bei der Mutter gelebt, dann immer wieder zwischen Mutter und Vater hin und her, absolut Probleme gehabt, schon in der Kindheit, Jugendamt, Jugenderziehungshilfe auch, aber immer wieder letztlich zum Vater zurückgekommen und war uns auch schon wegen Körperverletzungsdelikten und auch einem versuchten Raub bekannt, war absolut Schulversager, muss man sagen, wobei Schulversager ist vielleicht gar nicht mal richtig, sondern ist immer wieder wegen Gewalttätigkeiten an der Schule, von einer Schule zur anderen geflogen, hat es da immer die letzten Zeiten zumindest höchstens 2-3 Monate geschafft und ist dann von einer Schule auf die andere verwiesen worden und war das letzte Dreivierteljahr überhaupt nicht mehr zur Schule gegangen, obwohl er auch noch schulpflichtig war.
Das ist auch ein gelerntes Bild dann letztendlich, wenn der Vater einmal mehr in die Richtung drängt?
Ja, auch das war so eine Aussage, die im Rahmen der Begutachtung des Jungen dann insbesondere gekommen ist, wo der Junge dann aussagte, mein Vater hat mir immer beigebracht, schon im Kindergarten, wenn dich einer schlägt, dann schlag sofort zurück. Du lässt dir hier überhaupt nichts gefallen und wenn dir einer was Böses will, dann bist du diejenige, der als Erster was Böses machen soll, weil ansonsten hast du keine Chance mehr, wenn der erst welche kriegt. Also es ist schon eine Sozialisation gewesen, die das Kind da mitgemacht hat, die eigentlich diesen Weg vorzeichnete.
Man hatte die diversen Straftaten, die während der Ermittlungen rausgekommen sind, gegen sie in der Hand. Man hatte genug Beweise, um sie anzuklagen, wegen des Mordes an Viktor. Es kam zur Gerichtsverhandlung.
Ja, es kam natürlich zur Gerichtsverhandlung, auch gegen alle drei. Und jetzt kommen natürlich dann so rechtliche Geschichten mit dazu. Der 15-Jährige ist auch wegen Mordes, also ich muss vielleicht noch vorweg sagen, es ist nicht alles angeklagt worden. Das sind wieder dann so prozessökonomische Gründe. Also angeklagt worden ist das Tötungsdelikt wegen Mordes. Es ist der versuchte Raub, wo ich schilderte, dass sie jemanden das Köfferchen mit 30.000 Euro wegnehmen wollte. Und ist noch ein Einbruchsdiebstahl. Ich glaube, nur die beiden Sachen sind sogar angeklagt worden. Und der Rest ist eingestellt worden, weil man einfach aus ökonomischen Gründen nicht da wochenlang verhandeln wollte, sondern sagt, es reicht, das Tötungsdelikt als solches zieht schon eine solche Strafe nach sich und der Raub eine solche Strafe nach sich, dass mehr auch nicht als Strafe rauskäme, wenn wir die anderen Sachen auch noch einklagen.
Weil das ja nicht aufeinander aufbaut quasi, genau. Sondern...
Weil das schwerste Delikt zählt dann eigentlich und es gibt keine Einzelstrafen, sondern wird nur eine Gesamtstrafe gebildet. Ja, der 15-Jährige ist zu keiner Gefängnisstrafe verurteilt worden, sondern ist zu einer Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt worden mit einer entsprechenden natürlich therapeutischen Behandlung. Man muss wissen, der ist natürlich als Jugendlicher verurteilt worden, 15 Jahre alt. Die Höchststrafe für Mord wäre 10 Jahre gewesen als Jugendlicher. Und man hat im Jugendstrafrecht gilt der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Also wir wollen das den Jugendlichen erziehen, damit er möglichst straffrei sein weiteres Leben gestaltet. Und deshalb hat man sich hier entschlossen, ihn nicht in einer Justizvollzugsanstalt unterzubringen, wo die therapeutischen Möglichkeiten recht gering sind, sondern hat gesagt, um die Gesellschaft zukünftig vor diesem Gewalttäter zu schützen, müssen wir versuchen, ihn zu therapieren, über lange Zeit zu therapieren. Und er ist sehr, sehr lange in dieser therapeutischen Einrichtung geblieben. Ist, wie gesagt, verurteilt worden wegen Mordes und wegen versuchten schweren Raubes, aber eben nicht mit der Folge eines Gefängnisaufenthaltes, sondern mit dieser aber auch überwachten psychiatrischen Unterbringung. Es ist also nicht so, dass er da in Freiheit war oder sowas, sondern er war schon auch, wenn man so will, gefangen untergebracht. Man hat eben gesagt, hier müssen wir einfach versuchen, dem Anhalt zu geben, denn wenn der nach 10 Jahren wieder rauskommt nach Jugendstrafe, haben wir nichts erreicht, sondern dann liegt 3 Wochen später das nächste Opfer irgendwo in der Ecke. Und genau das wollte man damit verhindern. Der Vater hat eine 15-Jährige. Ich habe es Ihnen geschrieben, jetzt bin ich ein bisschen...
Ich
glaube, 12,5-jährige Freiheitsstrafe. Ja, 12,5-jährige Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes und versuchten schweren Raubes gekriegt. Warum versuchten Mordes? Das ist nun eine juristische Spitzfindigkeit, weil man sagt, der Vater wollte eigentlich nicht von Anfang an den Tod des Opfers, sondern das ist ein Exzess, den man nur dem 15-jährigen Sohn zuschreiben kann. Dem Vater kann man nur zuschreiben, der hat auch gesagt, jawohl, hau den und stell ihn ruhig, aber nicht unbedingt, dass er den Tod des Opfers wollte. Das ist eine sehr, sehr kritische und schwierige Geschichte, aber das ist eine juristische Konstruktion, die dann einfach so ist. Der hat 12,5 Jahre gekriegt und der 22-Jährige hat auch 12 Jahre Freiheitsstrafe bekommen, aus den gleichen Gründen wie beim Vater eben geschildert. Soweit ich weiß, befinden sich im Moment alle drei auf freiem Fuß. Das Ganze ist 2005 gewesen, wie gesagt. Der Vater ist durchaus mit Kleinigkeiten allerdings auch wieder in Erscheinung getreten, wie ich gerade nochmal wieder erfragt habe. Der 22-Jährige ist ebenfalls wieder in Erscheinung getreten, unter anderem auch wegen eines Raubes, bei dem jemand zusammengeschlagen wurde. Der damals 15-Jährige ist wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten, auch wieder wegen Diebstahlstaten. Aber zumindest ist er nicht ermittelt worden als Täter für irgendwelche Gewaltstraftaten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die therapeutische Behandlung vielleicht tatsächlich geholfen hat und man da die Bevölkerung in gewisser Weise vor ihm schützen konnte.
Was war für Sie das Besondere an diesem Fall?
Ja, das Besondere sind natürlich diese familiären Zusammenhänge, dass wirklich ein Vater seinen Sohn dazu bringt, überhaupt Straftaten zu begehen, der unterschiedlichsten Art, aber auch keine Kleinigkeiten. Eine Brandstiftung ist auch ein Verbrechenstatbestand und ein versuchter schwerer Raub sowieso und das Tötungsdelikt gar keine Frage. Also, dass ein Vater jemanden dazu bringt, seinen Sohn als Haupttäter diese Straftaten sich selbst im Hintergrund halten, das ist so ein bisschen, ne? Die mafiösen Züge, so nach dem Motto, ich trete aber nie in Erscheinung, aber macht ihr mal die Drecksarbeit. Also das war schon besonders. Auch die Brutalität, mit der vorgegangen war, war besonders. Auch das nochmalige Aufsuchen des Tatortes, um Spuren zu beseitigen. Also da muss man sich schon ziemlich sicher gewesen sein, dass das Opfer tot ist. Also das war schon besonders. Hier vielleicht auch nochmal ein kleiner Einschub, auch was das, da kam dann noch ein rechtsmedizinisches Gutachten auch dazu. Man kann anhand bestimmter Enzyme, die sich bei einer Verletzung bilden, feststellen, wie lange hat jemand eine Verletzung überlebt. Also ich schneide mir, jetzt sage ich nur mal einfach in die Hand und dann nach erst einer halben Stunde fange ich an, das zu verbinden. Dann kann man das durchaus feststellen, weil sich da schon Heilungsenzyme gebildet haben. Und man kann feststellen, wie lange hat dieser Prozess bis dahin schon stattgefunden. Das ist natürlich beim Toten dann genauso gut möglich. Man konnte also feststellen an den Wunden, wie lange hat denn der Körper noch gearbeitet und diese Enzyme gebildet, bis der Tod eingetroffen war. Das waren dann maximal 20 Minuten. Das heißt, der ist 20 Minuten nach den ersten Schlägen ist er auch verstorben, das Opfer. Damit waren alle diese Aussagen, der hat noch geröchelt und sonst was und noch stundenlang waren damit natürlich auch durch die rechtsmedizinischen Gutachten noch widerlegt. Das hat vor Gericht natürlich auch nochmal eine erhebliche Rolle gespielt.
Mhm. Und das alles für einen wahren Wert, ein Diebstahlsgut. Also das weiß ich nicht, wie viel es dann letztendlich war, aber sehr wenig für ein Menschenleben.
Ist schon wirklich heftig. Es sind letztlich die 1.500 Euro, die er tatsächlich fürs Auto gekriegt hat von dem angeblichen Verkäufer. Aber das ist schon, und das bisschen Geld aus dem Automaten, das ist aber ja vorher passiert. Ja, es ist schon wirklich heftig gewesen, ausgesprochen brutale Tat. Wir haben Glück gehabt in diesem Fall, dass wir sie wirklich innerhalb von 2 Tagen klären konnten. Ich sagte ja, Donnerstag gefunden. Freitag hatten wir die Daten soweit zusammen. Samstag der Artikel in der Zeitung erschien. Samstag in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Geständnisse. Also wir waren heilfroh, dass es so schnell gegangen ist. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein heilfroh, dass wir denen relativ schnell das Handwerk legen konnten. Denn dieses Trio hätte weitere, auch ähnlich geartete Straftaten mit Sicherheit begangen. Mit Sicherheit. Es wäre vielleicht nicht immer zum Tod gekommen, aber die hätten dem einen oder anderen mit ihrem Baseballschläger noch erheblich den Kopf eingeschlagen. Also insofern war das schon gut, dass wir sie so schnell gekriegt haben.
Ja, super. Lieber Herr Schmidt, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, für das interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.